Wir werden die 1,5 als Schwelle überschreiten in den 2030er Jahren. Und wenn wir da wieder hinwollen, dann müssen wir global beim CO2 netto negativ werden und damit die Temperatur wieder runterziehen. Und dafür brauche ich eher technische Senken, weil bei sich erwärmendem Klima die biologischen und natürlichen Senken tendenziell schwächer werden und auch tendenziell anfälliger dafür, dass das CO2 wieder freigesetzt wird, zum Beispiel durch Waldbrände oder durch Borkenkäfer.
Oliver Geden war das. Oliver leitet beim Weltklimarat, dem IPCC, die Arbeitsgruppe zur Minderung des Klimawandels. Und wie ihr gerade gehört habt, heute wird es komplex bis kompliziert beim Gradmesser. Das Thema CO2-Speicherung ist etwas für die richtigen Klima-Nerds unter euch, für diejenigen, die Lust haben, tief in die Debatte einzusteigen. Und wenn ihr das jetzt macht, dann sagt euch Oliver unter anderem, warum wir CO2 auch technisch speichern müssen, um die Klimaneutralität zu schaffen. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Nach der Werbung geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Wie gesagt, das Thema CO2-Speicherung ist komplex. Ich habe es aus zwei verschiedenen Gründen ausgewählt. Einmal, weil es bei der Weltklimakonferenz, der COP, eine große Rolle spielen wird. Die COP beginnt am 30. November in Dubai. Und Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate will, wie die anderen Öl- und Gasproduzenten, mithilfe technischer CO2-Speicherung den Ausstieg aus Öl und Gas hinauszögern. Der zweite Grund, warum ich jetzt hier über CO2-Speicherung spreche, ist eigentlich noch wichtiger. Es gibt nämlich Stand heute Emissionen, da haben wir einfach noch keine Technik, wie wir die vermeiden können. Diese Emissionen müssen wir also nachträglich wieder aus der Atmosphäre rauskriegen, wenn wir klimaneutral werden wollen. Und je wärmer es wird, umso schwieriger wird das allein mit Bäumen als CO2-Speicher hinzukriegen sein. Über die möglichen Risiken und Gefahren von technischer CO2-Speicherung und wie dieses Carbon Capture and Storage, also CCS, funktioniert, darüber habe ich in einer früheren Gradmesserfolge mit der Geophysikerin Susanne Baute gesprochen. Die Folge verlinke ich in den Shownotes. Hier geht es darum, warum wir global wie lokal mehr über CO2-Speicher insgesamt sprechen müssen. Was dabei schiefgehen kann und welche Chancen es gibt, darüber spreche ich jetzt mit Oliver Geden. Hallo Oliver,
hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein.
Oliver, du bist Vizevorsitzender der Arbeitsgruppe 3 des Weltklimarates. Da geht es um Minderung des Klimawandels. Dann leitest du als Sozialwissenschaftler das Forschungscluster Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und berätst dann dazu unter anderem die Bundesregierung. Und dabei beschäftigst du dich schon eine ganze Weile mit Fragen rund um die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. In Deutschland war und ist das Thema ziemlich umstritten, außer es geht um natürliche CO2-Speicher wie Wälder. Warum hast du trotzdem schon früh beschlossen, damit beschäftige ich mich besonders?
Das habe ich gemacht, weil in den globalen Szenarien zum Erreichen von 2 Grad oder später 1,5 Grad Technologien zur Entnahme von CO2, entweder Bioenergie mit CCS, das war es hauptsächlich, aber auch Aufforstung, eine sehr große Rolle spielten. Aber ich den Eindruck hatte, dass in Politik und Verwaltung dieser Anteil nicht wirklich wahrgenommen wird. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil klar war, wenn wir in der Klimapolitik manche Aspekte von Klimaforschung sehr ernst nehmen, andere aber übersehen, aber trotzdem ich sag mal, von dem angenommenen Effekt profitieren, dann muss sich Politik fragen lassen, wollt ihr das jetzt machen? Wenn ihr es nicht machen wollt, dann muss man auch globale Szenarien oder regionale Szenarien neu kalkulieren.
Hier in der Politik, da waren es vor allem die Grünen, die wirklich ganz erbitterte Gegner von CCS, von der technischen Speicherung von CO2 waren. Inzwischen verhandelt Robert Habeck über die Verschiffung von verflüssigtem CO2 nach Norwegen und es soll eine Richtlinie erarbeitet werden, beziehungsweise sie ist schon erarbeitet worden, um die Nutzung von CO2 sowie seine Speicherung eben auch hier in Deutschland zu fördern. Woher kommt denn dieser politische Sinneswandel?
Vor 10 Jahren, als in Deutschland Carbon Capture and Storage auch schon mal breit diskutiert wurde, damals fast ausschließlich in Bezug auf die Kohleverstromung, da gab es großen Widerstand und nicht nur bei den Grünen, den Umweltverbänden, selbst bis in die CDU. Letztlich hat auch der CDU-Landesverband Schleswig-Holstein sozusagen die ausschlaggebende Rolle gespielt, weil Schleswig-Holstein wäre geeignet vom Untergrund her, um CO2 dort geologisch zu speichern. Was sich geändert hat, ist, dass wir heute nicht mehr über Carbon Capture and Storage für die Kohleverstromung reden. Wir haben Kohleausstiegsbeschlüsse, wissen, dass Erneuerbare das Mittel bis langfristig sozusagen komplett tragen können. Und jetzt ist der Anteil von Erneuerbaren in Deutschland ja auch schon bei 50%. Aber es war immer klar, man braucht es für bestimmte industrielle Prozesse und zwar für solche, wo es einem nicht viel nützt, dass man das auf Erneuerbare umstellt, sondern wo es um chemische Produktionsprozesse geht. Zum Beispiel, das wird das Wichtigste sein in Deutschland erstmal, die Zementindustrie. Die Große Koalition bis 2021 hatte das auch im Koalitionsvertrag, wollte es nicht anfassen. Und irgendwie war klar, das Thema gehen wir erst dann ernsthaft an, wenn die Grünen in der Regierung sind und nicht in der Opposition. Und genau so ist es dann gekommen. Und ich glaube, der Grund ist, dass die Grünen oder jedenfalls der Bundeswirtschaftsminister Habeck die Erreichung des deutschen Ziels, Klimaneutralität bis 2045, ernster nimmt als Erwägung, welche Technologien mag ich und welche mag ich nicht so. Der zweite Grund ist, dass wir nicht mehr darüber sprechen, das CO2 im Inland zu speichern, sondern zu exportieren. Erstmal nach Norwegen und nach Dänemark. Und das entkoppelt so ein bisschen die Debatte darüber, ob das überhaupt notwendig ist, von der Debatte, ob das möglicherweise gefährlich ist, das CO2 zu speichern oder ob das problematisch ist, weil dieses CO2 entweichen könnte. Und das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass es leichter ist, jetzt darüber zu diskutieren.
Ich habe ja gerade von dieser Förderrichtlinie gesprochen, die da Anfang kommenden Jahres in Kraft treten soll. Und da geht es einerseits um das Einfangen und Speichern von CO2, was im Moment jetzt für uns erstmal für Norwegen relevant ist, wie du das gerade ja erklärt hast. Und es geht auch um die Nutzung von CO2. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, man muss diese beiden Prozesse unterscheiden und dann noch einen dritten. Und es ist immer wichtig, was für eine Art von CO2 wird da verwendet oder gespeichert und in welcher Weise, vor allen Dingen wie lange. Man redet jetzt natürlich hauptsächlich erstmal über fossiles CO2 oder mineralisches CO2 aus Industrieprozessen. Das kann man speichern unter der Erde, in der Regel mit sehr langen Speicherdauern. Man kann es aber auch weiterverwenden in Prozessen, in denen ohnehin Kohlenstoff gebraucht wird. Die naheliegendste Variante ist später mit CO2, das wir wiederverwenden, zum Beispiel synthetische Kraftstoffe zu produzieren. Man kann aber auch CO2, das nicht fossil ist, sondern aus Biomasse kommt oder direkt aus der Atmosphäre abgespalten wird, auch entweder speichern oder verwenden. Aber die Gesamtemissionsbilanz ist dann eine andere. Mhm. Wenn ich CO2 in einem Industrieprozess einfach einfange und speichere, bin ich nahe null Emissionen. Natürlich habe ich einen Energieeinsatz, kommt darauf an, wie die produziert wird. Und ich scheide nie 100% ab. Manchmal geht's nicht, manchmal wäre es viel zu teuer. Das heißt, auch da bleibt was übrig, CCS bei einem Zementwerk. Wenn ich aus diesem Zementwerk das CO2 nehme und einen Flugtreibstoff produziere, dann ist natürlich dieses CO2 zwei Wochen später wieder in der Luft. Mhm. Allerdings wurde dann für den Treibstoff in der Raffinerie kein frisches Rohöl verwendet. Insofern hat man einen Substitutionseffekt. wenn man Biomasse, CO2 hat oder CO2 direkt aus der Umgebungsluft und das speichert, dann hat man negative Emissionen. Mhm. Oder wenn man aus diesem CO2 Treibstoffe macht, mit erneuerbarem Energieinput hat man dann auch einen CO2-neutralen Treibstoff. Also langfristig geht es nach wie vor auch diesen Switch hinzubekommen von fossilem CO2 zu nicht fossilem CO2. Aber es gibt eben Anwendungen, wo Kohlenstoff gebraucht wird. Da sollte man sozusagen grünes CO2 für generieren. Und ansonsten muss man es eben entweder unter die Erde bringen, geologisch speichern. Und daneben gibt es auch die CO2-Speicherung in der Vegetation, also zum Beispiel im Wald oder in Böden.
Du hast jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, wie wir mit CO2 umgehen, angesprochen. Was ist denn aus deiner Ansicht nach die effektivste oder sinnvollste, oder vielleicht sind es auch mehrere, im Blick auf unser Ziel Klimaneutralität?
Wenn wir klimaneutral werden wollen, was bedeutet netto null Treibhausgase? Da müssen wir natürlich versuchen, alle Treibhausgasquellen, soweit es geht, zu vermeiden. Also das ist immer einfacher, immer günstiger. CO2, das ich gar nicht emittiert habe. Wenn ich CO2 speichere, habe ich zwar auch nicht emittiert, aber ich bringe es an einen anderen Ort und dann muss ich auch überwachen, dass es dort bleibt. Ich habe auch einen Transportaufwand. Das ist ein Element, wie leicht kann ich bei einer Methode, in der ich CO2 speichere oder weiterverwende, eigentlich verfolgen, wo es ist und wie sicher bleibt es da? Also was sind charakteristische Speicherdauern? Die zweite Variable, die ich mir angucken muss, was für Prozesse habe ich eigentlich, um die ich mich kümmern muss oder in welchem Ausmaß? Und es gibt andere Bereiche, wo man sich entscheiden muss, welchen Prozess will ich eigentlich verwenden? Will ich in der Stahlindustrie eher die Route gehen, das CO2 abzuscheiden und zu speichern, so hat man das bis vor wenigen Jahren gesehen. Oder kann ich die Produktionsprozesse so umstellen, dass ich mit Wasserstoff arbeite, langfristig mit grünem Wasserstoff und dann diese CCS-Option gar nicht brauche? Und um es weiter zu verkomplizieren, da sich wohl abzeichnet, dass unsere Annahmen über grünen Wasserstoff, also auf Basis erneuerbaren Stroms, zu optimistisch waren, wird jetzt verstärkt über den sogenannten blauen Wasserstoff diskutiert, wenigstens als Übergangsoption. Den würde man wie den bisherigen sogenannten grauen Wasserstoff auf Basis von Erdgas produzieren. Man würde dieses CO2 einfangen und speichern. Und dann habe ich doch wieder CCS irgendwie in dieser Kette. Das ist jetzt kompliziert, aber das zeigt auch, es wird auch kompliziert werden, weil man bei all diesen Produktionsketten dann genau beachten muss, wo kommt das CO2 her, fossil, biogen oder direkt aus der Umgebungsluft? Wo geht es hin? Wie lange geht es dorthin? Und welchen Energieaufwand habe ich zwischen Anfang und Ende dieser Prozesskette?
Du hast jetzt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Die Wälder, über die wir eigentlich sonst sehr viel sprechen, wenn es um CO2-Speicher geht, also wir Normalmenschen, sage ich jetzt mal, die sind gerade kaum vorgekommen. Spielen die gar keine Rolle mehr künftig?
Doch, die spielen nach wie vor eine Rolle. Das Problem bei Wäldern ist, dass je wärmer es wird, desto mehr Extremwetterereignisse wir sehen werden oder je größer das Potenzial ist, zum Beispiel für Schädlingsbefall, sagen wir mal Borkenkäfer, desto skeptischer ist die Forschung, dass das Potenzial dauerhafter CO2-Speicherung in Wäldern überhaupt nur gehalten werden kann.
Was sagt denn der Weltklimarat eigentlich zum Thema technische CO2-Entnahme?
Der Weltklimarat hat jetzt in seinem letzten Bericht zum ersten Mal sich sozusagen mit der ganzen Bandbreite von CO2-Entnahmemethoden beschäftigt, also angefangen von den biologischen, über die gerade eben gesprochen haben, bis zu den eher technischen. Es gibt da eine beständige Forschung, aber es ist eben problematisch, dass in den Szenarien zur Erreichung von 1,5 Grad, auch zu 2 Grad, sehr große Mengen angenommen werden des Einsatzes dieser Technologien, man aber noch wenig davon sieht. Also wenn man sagen würde, wir stecken nur so viel an Bioenergie mit CCS oder Direct Air Capture mit CCS in diese Modelle, wie wir, ich sag mal, realistischerweise erwarten können in den nächsten 20, 30 Jahren, dann wären die Zahlen niedriger und wir würden auch skeptischer, glaube ich, darüber urteilen, wie 1,5 oder 2 Grad zu erreichen sind. Bei 1,5 muss man sagen, auch da muss die ganze Welt netto negativ werden, weil wir werden die 1,5 als Schwelle überschreiten in den 2030er Jahren. Und wenn wir da wieder hinwollen und die ganzen IPCC-Szenarien sind im Grunde genommen schon so gebaut, dann müssen wir global beim CO2 netto negativ werden und damit die Temperatur wieder runterziehen. Das ist sozusagen die Annahme, wenn der IPCC sagt, 1,5 ist noch möglich, dann bedeutet es, wir gehen über diese Schwelle drüber, möglicherweise für einige Jahrzehnte, nicht sehr weit, damit es realistisch bleibt, vor 2100 wieder auf 1,5 Grad runterzukommen. Und dafür brauche ich eher technische Senken, weil bei sich erwärmendem Klima die biologischen und natürlichen Senken tendenziell schwächer werden und auch tendenziell anfälliger dafür, dass das CO2 wieder freigesetzt wird, zum Beispiel durch Waldbrände oder durch Borkenkäfer.
Das ist dann ein bisschen ein Teufelskreis, oder? Je mehr ich über diese Grenze gehe, umso mehr muss ich tun, um wieder zu ihr zurückzukommen. Und gleichzeitig werden Möglichkeiten weniger, mit denen ich das erreichen kann.
Ja, so kann man das zusammenfassen, oder es fallen Möglichkeiten weg oder manche Möglichkeiten, die jetzt im Moment da sind und auch genutzt werden. Also die Potenziale für Aufforstung werden geringer werden. Also nicht, weil man nicht mehr aufforsten könnte, sondern weil die fraglich ist, wie lange das CO2 in Bäumen tatsächlich gespeichert bleiben wird.
Wenn jetzt pro Jahr 2 Gigatonnen CO2 durch Wälder entnommen werden können und wir aber im Moment, glaube ich, pro Jahr knapp 40 Gigatonnen CO2 global emittieren, wie viel oder mit was für Zahlen rechnet man denn? Wie viel müsste man denn perspektivisch an CO2 aus der Atmosphäre wieder entnehmen, um zum Beispiel wenigstens deutlich unter 2 Grad zu bleiben, was ja die Obergrenze des Pariser Klimaabkommens ist?
Hängt von vielen Faktoren ab, aber wenn man sich die Szenarien sowohl für 1,5 als auch für 2 Grad ansieht, dann geht die CO2-Entnahme in der zweiten Jahrhunderthälfte zum Teil bis 10 Gigatonnen hoch. Hängt eben davon ab, wie viel ich auch insgesamt reduziere. Also ich glaube, sowohl in Deutschland als auch global, die nächste große Debatte, die wir bekommen werden, ist, welche Restemissionen wollen wir eigentlich erlauben? Welche halten wir für legitim oder auch realistisch? Restemissionen sozusagen als das Gegenstück zu der CO2-Entnahme. Ich denke, bei dem letzten IPCC-Bericht war der Fortschritt zu sagen, wenn ihr ein Netto-Null-Ziel habt, ein Neutralitätsziel, so wie Deutschland, Klimaneutralität, dann habt ihr im Grunde genommen schon Ja zur CO2-Entnahme gesagt, weil wenn ihr Netto-Null sagt und nicht einfach Null-Emissionen, dann nehmt ihr offensichtlich an, es bleiben Restemissionen übrig und dann brauche ich CO2-Entnahme, um die auszugleichen.
Also der Weltklimarat sagt, ohne wirklich massive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre kriegen wir Klimaneutralität nicht hin, sprich stoppen wir die Erderwärmung nicht.
Ja, das ist nicht anders möglich. Man muss netto null CO2 erreichen, was noch nicht mal Klimaneutralität bedeutet. Also netto null CO2, nicht netto null Treibhausgase. Aber dieses Netto bedeutet von vornherein, da ist CO2-Entnahme dabei. Wie viel das sein wird oder muss, hängt davon ab, wie viel wir klassisch reduzieren. Also man kann nicht sagen, isoliert sagen, wir müssen eine bestimmte Zahl erreichen, sondern auch, was haben wir da zur Verfügung? Zum Beispiel kann ich Biomasse einsetzen in der Entnahme, wenn ich es sozusagen mit CCS kombiniere. Ich kann die Biomasse aber vorher auch einsetzen, zum Beispiel um Treibstoffe zu machen, um Kunststoffe zu machen. Das heißt, man darf diese Zahlen nie absolut setzen und global sind sie manchmal schwierig einzuschätzen. National ist das sehr viel leichter, sozusagen das Bedingungsgefüge auch realistisch einzuschätzen.
Ja, dann lass uns doch mal auf das nationale Bedingungsgefüge gucken. In Deutschland gibt es auch verschiedene Zahlen, die schwanken, glaube ich, zwischen 60 und 100 Millionen Tonnen CO2, die wir spätestens ab dem Jahr 2045, das ist das Jahr, in dem wir Klimaneutralität erreichen wollen, die wir spätestens ab diesem Jahr eben der Atmosphäre wieder entnehmen müssen. Sind wir da gut darauf vorbereitet?
Wir sind da mittelgut darauf vorbereitet. Also ich gehe davon aus, dass diese Zahl eher über 100 Millionen Tonnen sein wird. Aber die Bundesregierung hat in den Strategien, die sie jetzt entwerfen wird, auch angekündigt, ist auch so ein schönes deutsches Wort, ein sogenanntes Mengengerüst vorzulegen. Mhm. Also nämlich, wie viel Restemissionen bleiben, unter welchen Bedingungen, welche Entnahmen brauchen wir dann und wie können die aussehen? Und das machen wenige Länder. Insofern sind wir da eigentlich eher vorne mit dabei. Wir sind auch vorne mit dabei bei nationalen Forschungsprogrammen. Aber mal angenommen, es sind 100 Millionen Tonnen. Die Annahmen für forstwirtschaftliche Senken sind ambitioniert, aber decken vielleicht gerade mal die Hälfte davon ab. Und bei allen anderen Methoden, Bioenergie mit CCS, Direct Air Capture mit CCS, Pflanzenkohle, beschleunigte Verwitterung, es gäbe noch 10 weitere zu nennen, da forschen wir. Da ist aber noch wenig zu sehen im Sinne von Demonstrationsanlagen. Es ist kein deutsches Problem. Auch in anderen Ländern ist man da nicht viel weiter. Also USA steigt jetzt groß in Direct Air Capture Anlagen ein. Großbritannien hat ein großes Demonstrationsprogramm für eine ganze Bandbreite von Methoden, weil ja viele Länder beschlossen haben, sie wollen klimaneutral werden, müssen sich auch viele Länder ernsthaft damit beschäftigen, wie kann dieser Ausgleich geschaffen werden. Aber man ist da gemessen daran, wo man in 2045 sein will, spät dran.
Also Direct Air Capture, wir ziehen wirklich CO2 direkt aus der Atmosphäre raus und verpressen es dann zum Beispiel im Boden.
Genau, oder nutzen es. Also Direct Air Capture sagt erst nochmal, wo bekommen wir das CO2 her aus der Umgebungsluft. Es gibt verschiedene Methoden, das zu machen. Und was man da mit dem CO2 macht, ist erstmal offen. Wir können das CO2 in Produkten verwenden, wo Kohlenstoff gebraucht wird, also in der chemischen Industrie zum Beispiel, in Raffinerien. Oder wir bringen es unter die Erde. Einerseits lässt es sich verpressen in Gesteinsschichten. Es gibt in bestimmten geologischen Regionen, zum Beispiel in Island, auch die Erfahrung, dass das CO2 versteinert innerhalb von 2 oder 3 Jahren. Das hängt davon ab, wo man es macht. Aber ja, das ist eine Variante. Die Bundesregierung hat beschlossen, sich Unterziele für diese CO2-Entnahmemethoden jenseits von Forstwirtschaft zu setzen, schon ab 2035. Und das ist natürlich ein klassischer Weg in Deutschland oder in Europa, wie man bestimmte Technologien anreizt. Man setzt einfach spezielle Ziele dafür, muss dann auch entsprechende finanzielle oder regulatorische Anreize schaffen und hofft dann darauf, dass es Unternehmen gibt, die das als Geschäftsmodell begreifen.
Also wir sollten insgesamt mehr über dieses Thema sprechen, habe ich den Eindruck.
Wir sollten mehr darüber sprechen, wir sollten mehr forschen, wir sollten aber auch anfangen, Demonstrationsanlagen zu bauen. Und wir brauchen wirklich dieses sogenannte Mengengerüst, damit klar wird, welchen Anteil hat das am Ende eigentlich. Also wenn ich jetzt mal die Hausnummer nehme, es sind am Ende ungefähr 5-10% der Emissionen von 1990. 1990 ist in der europäischen Klimapolitik das sogenannte Basisjahr. Dann wird ja klar, der größte Teil der Anstrengungen hin zur Klimaneutralität sind klassische Emissionsminderungen. Gleichzeitig auch 5-10% der Emissionen von 1990 sind wahnsinnig viel, was die Volumina angeht, die wir dann bewegen müssen. Und dann kommt hinzu, im Klimaschutzgesetz in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene steht, nachdem wir Neutralität erreicht haben, wollen wir netto negativ werden. Ja, das klingt absurd, aber das ist der Zusammenhang zu der globalen Ebene, wo wir auch wissen, wir müssen netto negativ werden, global eigentlich, um die Temperatur auch wieder abzusenken. Und selbst wenn wir da global nicht hinkämen, ist die Frage, was ist eigentlich der gerechte Anteil Deutschlands oder Europas? Müssen wir nicht unter Null gehen, damit andere länger drüber bleiben können? Eine Frage, die übrigens auch in Europa auftauchen wird, denn auch da ist das Ziel so definiert, Wir müssen nur EU-weit treibhausgasneutral bis 2050 werden. Da haben einige Länder auch drauf bestanden. Und einige werden dann über Null sein und andere müssen unter Null gehen. Und das einzige Land, das das bislang für sich quantifiziert hat, ist Dänemark. Dänemark hat jetzt ein -110%-Ziel beschlossen. Also -100% wären quasi netto Null, klimaneutral. Und -110 heißt, man will netto negativ werden. Ob das möglich ist, wird sich zeigen, aber es ist gut, dass es Länder gibt, die sich das schon vorgenommen haben. Aber natürlich haben verschiedene Länder auch verschiedene Voraussetzungen.
Es gibt ja sehr viele Menschen, die einfach auch massive Bedenken haben, weil sie aus verschiedenen Gründen, manche haben auch einfach Angst im Blick darauf, was passiert eigentlich mit CO2, wenn das dann da irgendwie bei mir in der Nachbarschaft gelagert wird. Wie kann man denn dieses Thema zielführender angehen, sodass jetzt nicht demnächst wieder zwei Lager gegeneinander stehen, die dann extrem kontrovers diskutieren, sich eigentlich gar nicht mehr zuhören und viele Menschen einfach nur noch sehr, sehr verunsichert sind?
Ich denke, wir wissen aus der CCS-Debatte, die wir vor 10 Jahren hatten und auch aus Debatten um andere Technologien im Klimaschutz, dass man das möglichst dialogisch anlegen muss. Aber man muss auch die Konsequenzen von Nichthandeln klar machen. Also es wäre legitim, wenn Umweltverbände sagen, diese Debatte um CO2-Entnahme droht irgendwie das Ganze zum Entgleisen zu bringen, weil es gibt jetzt diese ganzen Illusionen darüber, was wir damit alles machen können. Vielleicht diskutieren wir später darüber, wenn wir schon -90% Emissionsminderung erreicht haben. Fände ich vollkommen legitim, aber dann ist auf der Zeitschiene 2045 Klimaneutralität nicht einzuhalten, weil dieses Hochskalieren dieser Methoden wird seine Zeit dauern. Das hat bei erneuerbaren Energien im Stromsektor auch eine Weile gedauert. Also politisch fände ich das legitim. Ich fände es sogar politisch legitim, wenn eine NGO sagen würde, uns ist es lieber, uns auf 95% Emissionsreduktion klassisch zu konzentrieren und gar nicht über Carbon Dioxide Removal zu reden, weil das sonst alles ins Wanken bringt. Dann muss man aber auch den Mut haben zu sagen, nee, wir wollen nicht netto null. Aus politischen Gründen wollen wir nur -95%. Das Interessante an netto null ist, dass es eine ziemliche Disziplin in die Klimadebatte bringt, weil ich mir ja jeden Prozess angucken muss, auch wenn das ganz wenig Emissionen sind oder sehr technisch wird, und sagen muss, okay, hier habe ich eine Emissionsquelle aus der Glasproduktion in Deutschland. Ja, wer kennt sich damit schon aus? Welche Zahlen reden wir da? Wie funktionieren die Prozesse? Welche Alternativen gibt es da? Und dann ist die Frage, haben wir Möglichkeiten, das auf Null zu bringen? Auf welche Arten und Weisen? Müssen wir das in dem Umfang produzieren? Können wir das auch importieren? Hängen da bestimmte Prozessketten dran, die national wichtig sind? Und was machen wir jetzt? Entweder kriegen wir es auf Null. Manche Prozesse wie in der Zementindustrie werden wir vorläufig nur mit Carbon Capture and Storage auf Null bekommen. Manche können wir auch weiterlaufen lassen und sagen, das gleichen wir einfach aus. Aber bei jeder Quelle muss diese Debatte geführt werden. Und was nicht geht, ist zu sagen, CCS wollen wir nicht. Aber was wir mit dem Zementsektor machen wollen, sagen wir auch nicht. Also man sollte auch nicht den Fehler machen zu sagen, naja, wir brauchen halt 2045 eine bestimmte Menge an CO2-Speicherung, dass wir die dann über hunderte von Jahren so beibehalten werden. Die Welt entwickelt sich ja auch weiter.
Mhm. Andere, die diese ganze Debatte über CCS sehr kritisch sehen, das sind vor allem auch diejenigen, die sagen, das ist eigentlich ein Vehikel, um den Ausstieg aus den fossilen Energien zu verzögern. Und wenn man sich jetzt anguckt, was der Präsident der Weltklimakonferenz Al-Jaber eben im Blick auf die Gasförderung, die weitere sagt, die dann nach seinen Worten klimafreundlich sein soll, weil man eben CCS einsieht, dann muss man doch eigentlich sagen, dass sich hier die Sorgen der Gegner von CCS bewahrheiten, oder?
Ja, global finde ich das Argument nachvollziehbar. In Deutschland haben wir den Kohleausstieg beschlossen. CCS ist für den Ölverbrauch im Grunde genommen irrelevant, weil ein großer Teil davon ja in den Verkehr geht. Da können wir nicht CCS einsetzen und den wollen wir ohnehin elektrifizieren. Spannend wird es in Deutschland beim Erdgas, wo ja geplant ist, Erdgas Backup-Kraftwerke zu bauen und die dann wasserstoff-ready zu machen. Und dann ist die Frage, welchen Wasserstoff benutze ich dort später? Und wenn es blauer Wasserstoff ist mit CCS, wie er in Norwegen produziert werden wird und wie der Bundeswirtschaftsminister ihn in Norwegen auch schon bestellt hat, dann habe ich möglicherweise CCS im Energiesektor und verlängere auch die Nutzung von Erdgas. Das ist ein legitimes Argument. Das muss ich mir dann sozusagen für Deutschland ansehen. Global, also sowohl ADNOC, Vereinigte Arabische Emirate, aber auch Saudi-Arabien, aber auch andere Länder, andere Branchen nutzen die Option von CCS, um ihr Geschäftsmodell zu verlängern. Gar nicht unbedingt, indem sie CCS-Anlagen bauen, sondern indem sie das einfach als Option behandeln, um sagen zu können, es geht gar nicht um den Phase-Out von Fossil Fuels, sondern es geht um den Phase-Out, da gibt es nur englische Begriffe für unabated Fossil Fuels, also für Fossil Fuel-Nutzung ohne CCS. Und damit kann man das gedanklich immer weiter verlängern und sagen, ist doch gar kein Problem mit unserer Gasförderung oder mit unserer Kohlenutzung. Und das ist ein Problem und bei der COP wird es auch stark darum gehen.
Das könnte zum Beispiel die deutsche Bundesregierung bei der COP machen, damit eben die Option von CCS dann eben nicht dazu führt, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien total verzögert wird?
Also ehrlich gesagt muss man sagen, dass die COP dabei eigentlich gar keine Rolle spielt im Sinne von einer Regulierung. Es wird die Debatte dominieren. Es gibt immer ein Dokument, das eigentlich jenseits der offiziellen Verhandlungsstränge sich bewegt, eine sogenannte Cover Decision. Und da steht eben alles drin, was die Staaten, die in der UN-Klimarahmenkonvention organisiert sind, für gut und wichtig halten. Und am Ende wird da alles drin stehen. Da wird drin stehen Verdreifachung der Kapazität der Erneuerbaren bis 2030, Verdopplung der Energieeffizienz, alles Dinge, die jetzt schon in Deklarationen der G20 zum Beispiel auftauchen. Da wird aber auch was zu CCS drin stehen. Ich glaube, das, was Deutschland im Moment macht, und das ist auch richtig so, darauf zu verweisen, wir brauchen es im Energiesektor langfristig nicht. Wir werden es in bestimmten Industrieprozessen brauchen und wir brauchen es, um negative Emissionen zu generieren, zum Beispiel in der Verbindung mit Direct Air Capture. Und wir sollten darauf achten, dass wir da vernünftig priorisieren. Aber wir werden anderen Ländern nicht vorschreiben können, welche Priorisierungen sie vornehmen. Und es wäre illusorisch zu glauben, dass CCS verboten werden könnte und dann dürfen die Emirate das nicht mehr machen. Es ist jetzt eher, es ist eine Debatte, in der Saudi-Arabien und die Emirate versuchen, ihr Geschäftsmodell weniger klimaschädlich aussehen zu lassen, als es eigentlich ist.
Was sind denn die größten Chancen, wenn wir uns eben jetzt sehr viel intensiver mit dieser ganzen Thematik CO2-Management, Speicherung, Umgang mit CO2 beschäftigen?
Also die Chancen klimapolitisch liegen langfristig darin, Wege zu finden, CO2 in größerem Maßstab aus der Atmosphäre zu ziehen und damit entweder mindestens auf Netto-Null CO2 zu kommen, was die Temperatur, den Temperaturanstieg stabilisieren würde, oder sogar die Kurve dann wieder zu drehen. Also ein Wort, das wir jetzt häufiger hören werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren in der globalen Klimapolitik ist Overshoot. So definiert, wir gehen über eine Schwelle hinaus, 1,5, und versuchen dann wieder dahin zu kommen. Und dafür brauchen wir solche Technologien. Aber nicht alle diese Technologien müssen unbedingt mit geologischer Speicherung von CO2 einhergehen. Darin können auch wirtschaftliche Chancen liegen, aber für manche Branchen ist es erstmal auch die einzige technologische Möglichkeit, nahe an Null zu kommen. Man könnte auch sagen, offen über CCS zu reden, bedeutet auch bei manchen Branchen wie bei Zement zum ersten Mal über realistische Pfade in Richtung Netto Null zu reden. Und vieles an dieser Debatte ergibt sich im Grunde genommen erst aus diesem neuen Ziel der Klimaneutralität. Wir hatten bis zum Bundesklimaschutzgesetz ein Ziel von -80 bis -95% bis 2050. Das hat es vielen Branchen erlaubt zu denken, dass sie in diesen verbleibenden 5 bis 20% sind und eigentlich sie das gar nichts angeht. Und da, wo es leichter ist, die sollen mal anfangen. Insgesamt, glaube ich, bekommen wir eine realistischere Klimadebatte dadurch. Und wir werden auch technologische Innovationen sehen, um bestimmte Branchen auf oder nahe Null zu bekommen, die auch in anderen Ländern gebraucht werden, jedenfalls die, die Netto-Null-Ziele auch ernst nehmen. Also insofern kann da in Teilbereichen wie bei den Erneuerbaren wirtschaftliche Chancen, Exportchancen drin bestehen. In Europa, aber auch global, finden ähnliche Prozesse statt. Und wir müssen auch nicht alles neu erfinden. Stellenweise werden wir uns auch mit ein paar Jahren Verzögerung einfach Lösungen übernehmen können, die zum Beispiel in den USA oder auch in anderen Weltregionen entwickelt werden.
Der Einsatz von Wind- und Solarkraft, der ist ja in den vergangenen 20 Jahren extrem angestiegen und hochskaliert. Was müsste denn passieren, damit genau das auch bei den verschiedenen Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen und eben sicher und langfristig zu speichern, dann auch passiert?
Ich brauche diese Anreize in der frühen Phase, auch wenn die Technologien noch viel kosten. Ich brauche eine Regulatorik und ich kann vieles tatsächlich kopieren. Ich kann sagen, eine Regierung verpflichtet sich darauf, bei öffentlichen Bauten nur noch Baustoffe einzusetzen, die CO2-neutral sind oder wo sozusagen CO2, das aus der Atmosphäre gezogen wurde, in diesen Baustoffen eingelagert wurde. Sie muss in Forschung und Entwicklung investieren und sie braucht Anreize für wirtschaftliche Akteure, braucht die entsprechenden Methodologien. Vielleicht brauchen wir auch, ähnlich der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, auch eine internationale Agentur für CO2-Entnahme, die dieses Wissen global bündelt und gewissermaßen der Knowledge Hub wird. Eine nicht so positive Botschaft enthält das Beispiel aber auch. Wir haben die Nutzung von Wind- und Solarenergie massiv ausgebaut global, aber der Anteil der Erneuerbaren am Gesamtenergieverbrauch ist in Prozent nicht deutlich hochgegangen, weil wir insgesamt auch sehr viel mehr Fossile nutzen. Und das warnende Beispiel hier ist, es nützt dann eben auch nichts, CO2-Entnahme isoliert zu betrachten und immer weiter auszubauen, wenn wir gleichzeitig den Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre auch weiter steigern, weil zum Beispiel der Energiebedarf weiter steigt.
Also der Ausstoß von CO2, der muss eben ganz massiv runter, soweit es geht. Und die Restemissionen, wie du gesagt hast, die müssen dann eben anderweitig versorgt werden.
Genau, das ist die Kernbotschaft. Auch wenn man über CO2-Entnahme und über CO2-Speicherung spricht, es ändert nichts daran, dass der Hauptteil der Strecke über klassische Emissionsminderungen bewältigt werden muss. Es geht nur darum, den letzten Rest ernst zu nehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität, in Deutschland vielleicht 10% der Emissionen von 1990 und dann darüber nachzudenken, was würde es eigentlich bedeuten, danach nicht bei Null zu bleiben, sondern netto negativ zu werden. Ja, und ähnlich wie bei Erneuerbaren kann man nicht plötzlich an einem Tag den Schalter umlegen und sagen, wir fangen jetzt damit an. Es braucht einfach lange Vorlaufzeiten und deshalb müssen wir auch jetzt schon darüber reden, auch wenn es ein bestimmtes Irritationspotenzial hat. Aber dieses Irritationspotenzial kann ich darüber überwinden, indem zum Beispiel die Bundesregierung oder auch auf EU-Ebene Unterziele festgelegt werden, sodass dann klar ist, ja, Restemissionen dürfen nicht höher als X% liegen. Das sind die Entnahmemethoden, die wir fördern. Und dann wäre auch klar, ja, der größte Teil kommt aus konventionellen Emissionsminderungen.
Oliver, ich danke dir ganz herzlich.
Danke.
Das war Oliver Geden. Bei Spotify habe ich eine Umfrage eingestellt. Ich würde gerne von euch wissen, würdet ihr neben einem CO2-Speicherplatz wohnen wollen? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und für dieses Mal war es das mit dem Gradmesser. Die nächste Folge erscheint am 1. Dezember. Beim Thema überlegen wir noch, wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht und wisst, wie wir uns entschieden haben. Oder ihr schreibt uns einfach euren Themenwunsch an gradmesser@tagesspiegel.de. Und jetzt bedanke ich mich bei euch für euer Interesse und bei meinem Kollegen Michael Reinhardt für seine wunderbare Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.